Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, Lesung im 2 mit Arthur Schnitzlers Novelle Spiel im Morgengrauen von 1926, in der die Ambivalenz menschlicher Charaktere herausgestrichen wird und die Moral Purzelbäume schlägt. Heute Teil 5. Der Held der Geschichte, der junge österreichische Leutnant Wilhelm Kaster, will einem Bekannten aus der Patsche helfen. Der hat an die 1000 Gulden aus der Kasse seines Arbeitgebers genommen und kann diese nicht rechtzeitig vor der angekündigten Revision zurücklegen. Kaster selbst ist auch nicht liquid. Darum hat er Wien verlassen und ist in den nahegelegenen Kurort Baden gefahren. Dort, im Café Schopf, werden nämlich Glücksspiele abgehalten und dort wollte Kaster versuchen, an den nötigen Betrag zu kommen. Aber anfängliches Glück hat ihn in den Spielrausch getrieben und nach einer Pechsträhne zur Aufnahme eines großen Darlehens verführt. Und das ging schließlich auch flöten. Völlig pleite und hoch verschuldet ist er in seine Wiener Kaserne zurückgekehrt. Jetzt steht er bedeutend schlechter da als der Bekannte, dem er eigentlich helfen wollte. Sein Bursche kümmert sich um den Bedauernswerten. Es liest Maria Becker.
Soll ich Herrn Leutnant vielleicht Stiefel ausziehen? Willi schüttelte den Kopf. Nicht mehr der Mühe wert. Soll ich Herrn Leutnant später wecken? Und da ihn Willi wie verständnislos ansah, melde gehorsamst, 7 Uhr Schul. Willi schüttelte wieder den Kopf. Bin marot, muss zum Doktor. Sie melden mich beim Herrn Hauptmann marot, verstehen's? Dienstzettel schicke ich nach. Bin zu einem Professor bestellt, wegen Augen, um 9 Uhr. Ich lasse den Herrn Kadett-Stellvertreter Brill bitten, Schule zu halten. Abtreten. Halt! Herr Leutnant? Um 7:45 gehen Sie hinüber zur Alserkirche. Der Herr, der gestern früh da war, ja, der Oberleutnant Bogner, wird dort warten. Er möchte mich freundlichst entschuldigen. Habe leider nichts ausgerichtet, verstehen's? Jawohl, Herr Leutnant! Wiederholen. Herr Leutnant, lass sich entschuldigen, Herr Leutnant, haben nichts ausgerichtet. Leider nichts ausgerichtet. Halt! Wenn vielleicht noch Zeit wäre bis heute Abend oder morgen früh, er hielt plötzlich inne. Nein, nichts mehr. Ich habe leider nichts ausgerichtet und damit Schluss. Verstehen's? Jawohl, Herr Leutnant. Und wenn Sie zurückkommen von der Alser Kirche, so klopfen's für alle Fälle. Und jetzt machen's noch das Fenster zu. Der Bursche tat, wie ihm geheißen. Und ein greller Kommandoruf im Hofe schnitt in der Mitte ab. Als Josef die Tür hinter sich schloss, streckte sich Willi wieder hin und die Augen fielen ihm zu. Karo Ass, Treff 7, Herz, König, Karo 8, Pik 9, Pik 10, Herzdame. Verdammte Kanaille, dachte Willi, denn die Herzdame war eigentlich das Fräulein Kessner. Wäre ich nicht bei dem Tisch stehen geblieben, so wäre das ganze Malheur nicht passiert. Treff 9, Pik 6, Pik 5, Pik König, Herz, König, Treff König. »Nehmen Sie's nicht leicht, Herr Leutnant. Hol ihn der Teufel, das Geld kriegt, aber dann schicke ich ihm 2 Herren. Geht ja nicht. Er ist ja nicht einmal satisfaktionsfähig. Herzkönig, Pik, Bub, Karo, Dame, Karo, Ass, 9, Pik, Ass. So tanzten sie vorüber. Karo, Ass, Herz, Ass. Sinnlos, unaufhaltsam, dass ihn die Augen unter den Lidern schmerzten. Es gab gewiss auf der ganzen Welt nicht so viele Kartenspiele, als vor ihm in dieser Stunde vorüberrasten. Es klopfte. Jäh erwachte er. Auch vor seinen offenen Augen noch rasten sie weiter. Der Bursche stand da. »Herr Leutnant, melde gehorsamst, der Herr Oberleutnant, lass sich vielmals bedanken für die Mühe und lass den Herrn Leutnant schönstens grüßen.« »So. Sonst hat er nichts gesagt?« »Nein, Herr Leutnant, der Herr Oberleutnant hat sich umgedreht und ist gleich wieder gegangen.« »So, hat sich gleich wieder umgedreht. Und haben's mich marot gemeldet?« »Jawohl, Herr Leutnant.« Und da Willi sah, wie der Bursche grinste, fragte er, warum lachen's denn so dumm? Melde gehorsamst wegen dem Herrn Hauptmann. Warum denn? Was hat er denn gesagt, der Herr Hauptmann? Und immer noch grinsend erzählte der Bursche, zum Augenarzt muss der Herr Leutnant, hat der Herr Hauptmann gesagt, hat sich wahrscheinlich in ein Mädel verschaut, der Herr Leutnant. Und da Willi dazu nicht lächelte, fügte der Bursche etwas erschrocken hinzu, hat der Herr Hauptmann gesagt, melde gehorsamst, abtreten, sagte Willi. Während er sich fertig machte, überdachte er bei sich allerlei Sätze. übte innerlich den Tonfall der Reden ein, mit denen er des Onkels Herz zu bewegen hoffte. 2 Jahre lang hatte er ihn nicht gesehen. Er war in diesem Augenblick kaum imstande, sich Wilrams Wesen, ja auch nur dessen Gesichtszüge zu vergegenwärtigen. Es tauchte immer wieder eine andere Erscheinung mit anderem Gesichtsausdruck, anderen Gewohnheiten, einer anderen Art zu reden vor ihm auf. Und er konnte nicht vorher wissen, welcher er heute gegenüberstehen würde. Von der Knabenzeit her hatte er den Onkel als einen schlanken, immer sehr sorgfältig gekleideten, immerhin noch jungen Mann im Gedächtnis, wenn ihm auch der um 25 Jahre ältere damals schon als recht reif erschienen war. Robert Wilram kam immer nur für wenige Tage zu Besuch in das ungarische Städtchen, wo der Schwager, damals noch Major Kasta, in Garnison lag. Vater und Onkel verstanden einander nicht sonderlich gut, und Willi erinnerte sich sogar dunkel eines auf den Onkel bezüglichen Wortwechsels zwischen den Eltern, der damit geendet hatte, dass die Mutter weinend aus dem Zimmer gegangen war. Von dem Beruf des Onkels war kaum jemals die Rede gewesen, doch glaubte Willi sich zu besinnen, dass Robert Wilram eine Staatsbeamtenstelle bekleidet und, früh verwitwet, wieder aufgegeben hatte. Von seiner verstorbenen Frau erbte er ein kleines Vermögen, lebte seither als Privatmann und reiste viel in der Welt herum. Die Nachricht vom Tode der Schwester hatte ihn in Italien erreicht. Er traf erst nach dem Begräbnis ein. Und es blieb Willis Gedächtnis für immer eingeprägt, wie der Onkel mit ihm am Grabe stehend, tränenlos, doch mit einem Ausdruck düsteren Ernstes auf die kaum noch verwelkten Kränze herabgesehen hatte. Bald darauf waren sie zusammen aus der kleinen Stadt abgereist. Robert Wilram nach Wien und Willi zurück nach Wiener Neustadt in die Kadettenschule. Von dieser Zeit an besuchte er den Onkel manchmal an Sonn- und Feiertagen, wurde von ihm ins Theater oder ins Restaurant mitgenommen. Später, nach des Vaters plötzlich erfolgtem Tod, nachdem Willi als Leutnant zu einem Wiener Regiment eingeteilt worden war, bestimmte ihm der Onkel aus freien Stücken einen monatlichen Zuschuss, der auch während seiner gelegentlichen Reisen durch eine Bank pünktlich an den jungen Offizier ausbezahlt wurde. Von einer dieser Reisen, auf der er gefährlich erkrankt gewesen war, kam Robert Wilram auffällig gealtert zurück. Und während der monatliche Zuschuss auch weiterhin regelmäßig an Willis Adresse gelangte, trat im persönlichen Verkehr zwischen Onkel und Neffe manche kürzere und längere Unterbrechung ein, wie denn die Epochen in Robert Wilrams Existenz überhaupt in eigentümlicher Weise abzuwechseln schienen. Es gab Zeiten, in denen er ein heiteres und geselliges Wesen zur Schau trug, mit dem Neffen wie früher Restaurants, Theater und nun auch Vergnügungslokale leichteren Charakters zu besuchen pflegte, bei welchen Gelegenheiten meist auch irgendeine muntre junge Dame anwesend war, die Willi bei diesem Anlass gewöhnlich zum ersten und niemals ein zweites Mal wiedersah. Dann wieder gab es Wochen, in denen der Onkel sich vollkommen aus der Welt und von den Menschen zurückzuziehen schien. Und wenn Willi überhaupt vorgelassen wurde, so fand er sich einem ernsten, wortkargen, früh gealterten Mann gegenüber, der in einen dunkelbraunen, talarartigen Schlafrock gehüllt, mit der Miene eines vergrämten Schauspielers, in dem nie ganz hellen, hochgewölbten Zimmer auf und ab ging oder auch lesend oder arbeitend bei künstlichem Licht an einem Schreibtisch saß. Das Gespräch ging dann meistens mühsam und schleppend, als wäre man einander völlig fremd geworden. Einmal nur, da zufällig von einem Kameraden Willis die Rede war, der kürzlich aus unglücklicher Liebe seinem Leben ein Ende gemacht hatte, öffnete Robert Wilram eine Schreibtischschublade, entnahm ihr zu Willis Verwunderung eine Anzahl beschriebener Blätter und las dem Neffen einige philosophische Bemerkungen über Tod und Unsterblichkeit, auch manches Abfällige und Schwermütige über die Frauen im Allgemeinen vor, wobei er die Anwesenheit des Jüngeren, der nicht ohne Verlegenheit und eher gelangweilt zuhörte, völlig zu vergessen schien. Gerade als Willi leichtes Gähnen vergeblich zu unterdrücken versuchte, geschah es, dass der Onkel den Blick von dem Manuskript erhob. Seine Lippen kräuselten sich zu einem leeren Lächeln. Er faltete die Blätter zusammen, tat sie wieder in die Lade und sprach unvermittelt von anderen Dingen, wie sie dem Interesse eines jungen Offiziers näher liegen mochten. Auch nach diesem wenig geglückten Zusammensein gab es immerhin noch eine Anzahl von vergnügten Abenden nach der alten Weise, auch kleine Spaziergänge zu zweit, besonders an schönen Feiertagsnachmittagen kamen vor. Eines Tages aber, da Willi den Onkel aus der Wohnung abholen sollte, kam eine Absage. Und kurz darauf ein Brief Willrams, er sei jetzt so dringend beschäftigt, dass er Willi leider bitten müsse, von weiteren Besuchen vorläufig abzusehen. Bald blieben auch die Geldsendungen aus. Eine höfliche schriftliche Erinnerung wurde nicht beantwortet. Einer zweiten erging es ebenso. Auf eine dritte erfolgte der Bescheid, dass Robert Willram zu seinem Bedauern sich genötigt sehe, wegen grundlegender Veränderung seiner Verhältnisse weitere Zuwendungen, selbst an nächststehende Personen, einzustellen. Willi versuchte, den Onkel persönlich zu sprechen. Er wurde zweimal nicht empfangen. Ein drittes Mal sah er den Onkel, der sich hatte verleugnen lassen, eben rasch in der Türe verschwinden. So musste er endlich die Aussichtslosigkeit jeder weiteren Bemühung einsehen, und es blieb ihm nichts übrig, als sich auf das Möglichste einzuschränken. Die geringfügige Erbschaft von der Mutter her, mit der er bisher Haus gehalten, war eben erst aufgezehrt, doch hatte er sich seiner Art nach über die Zukunft bisher keinerlei ernste Gedanken gemacht, bis nun mit einem Mal, von einem Tag, ja von einer Stunde zur anderen, die Sorge gleich in ihrer drohendsten Gestalt auf seinem Wege stand. In gedrückter, aber nicht hoffnungsloser Stimmung schritt er endlich die gewundene, stets in halbdunkel getauchte Offiziersstiege hinab und erkannte den Mann nicht gleich, der ihm mit vorgestreckten Armen den Weg versperrte. »Willi!« Es war Bogner, der ihn anrief. »Du bist's?« »Was wollte der?« »Weißt du denn nicht? Hat dir der Josef nicht ausgerichtet?« ich weiß, ich will dir nur sagen, für alle Fälle, dass die Revision auf morgen verschoben ist.« Willi zuckte die Achseln. Das interessierte ihn wahrhaftig nicht sehr. »Verschoben, verstehst du? Das ist ja nicht so schwer zu verstehen.« Und er nahm eine Stufe nach abwärts. Bogner ließ ihn nicht weiter. »Das ist doch ein Schicksalszeichen«, rief er. »Das kann ja die Rettung bedeuten. Sei nicht bös, Gaster, dass ich noch einmal... Ich weiß ja, du hast gestern kein Glück gehabt.« »Allerdings«, stieß Willi hervor, »allerdings habe ich kein Glück gehabt.« Und mit einem Auflachen. »Alles habe ich verloren. Und noch etwas mehr.« Und unbeherrscht, als stände in Bogner die eigentliche und einzige Ursache seines Unglücks ihm gegenüber. 11.000 Gulden, Mensch! 11.000 Gulden! Donnerwetter, das ist freilich. Ja, was gedenkst du? Er unterbrach sich. Ihre Blicke trafen einander und Bogners Züge erhellten sich. »Du gehst ja doch wohl zu deinem Onkel.« Willi biss sich in die Lippen, zudringlich, unverschämt, dachte er bei sich, und es fehlte nicht viel, so hätte er es ausgesprochen. »Verzeih, es geht mich ja nichts an. Vielmehr, ich darf ja da nichts dreinreden. Umso weniger, als ich gewissermaßen mitschuldig. Naja, aber wenn du schon versuchst, Kaster, ob 12.000 oder 11.000, das kann doch deinem Onkel ziemlich egal sein. Du bist verrückt, Bogner.« »Ich werde die 11.000 so wenig kriegen, als ich die 12 kriegen tät.« »Aber du gehst doch hin, Kaster.« »Ich weiß nicht.« »Willi.« »Ich weiß nicht«, wiederholte er ungeduldig. »Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Adieu.« Er schob ihn beiseite und stürzte die Treppe hinab. 12 oder 11, das war keineswegs gleichgültig. Gerade auf den einen Tausender konnte es ankommen, und es summte in seinem Kopf 11, 12, 11, 12, 11, 12. Nun, er müsste sich ja nicht früher entscheiden, als er vor dem Onkel stand. Der Moment sollte es ergeben. Jedenfalls war es eine Dummheit, dass er vor Bogner die Summe genannt, dass er sich überhaupt auf der Treppe hatte aufhalten lassen. Was ging ihn der Mensch an? Kameraden, ja, aber eigentlich Freunde waren sie doch nie gewesen. Und nun sollte sein Schicksal mit dem Bogners plötzlich unlöslich verbunden sein? Unsinn. 11, 12, 11, 12, 12, das klang vielleicht besser als 11. Vielleicht brachte es ihm Glück. Vielleicht geschah das Wunder, gerade wenn er 12 verlangte. Und während des ganzen Weges von der Alser-Kaserne durch die Stadt bis zu dem uralten Haus in der engen Straße hinter dem Stephansdom überlegte er, ob er den Onkel um 11 oder um 12.000 Gulden bitten sollte, als hinge der Erfolg, als hinge am Ende sein Leben davon ab. Eine ältliche Person, die er nicht kannte, öffnete auf sein Klingeln. Willi nannte seinen Namen. Der Onkel, ja, er sei nämlich der Neffe des Herrn Wilram. Der Onkel möge entschuldigen, es handle sich um eine sehr dringende Angelegenheit und er werde keineswegs lange stören. Die Frau war zuerst unschlüssig, entfernte sich, kam merkwürdig rasch mit freundlicherer Miene wieder und Willi, tief atmete er auf, wurde sofort vorgelassen. Der Onkel stand an einem der beiden hohen Fenster. Er trug nicht den talarartigen Schlafrock, in dem Willi ihn anzutreffen erwartet hatte, sondern einen gut geschnittenen, aber etwas abgetragenen hellen Sommeranzug und Lackhalbschuhe, die ihren Glanz verloren hatten. Mit einer weitläufigen, aber müden Geste winkte er dem Neffen entgegen. »Grüß dich Gott, Willi, schön, dass du dich wieder einmal um deinen alten Onkel umschaust. Ich hab geglaubt, du hast mich schon ganz vergessen.« Die Antwort lag nahe, dass man ihn die letzten Male nicht empfangen und seine Briefe nicht beantwortet hatte, aber er hielt es für geratener, sich vorsichtiger auszudrücken. »Du lebst ja so zurückgezogen«, sagte er. »Ich hab nicht wissen können, ob dir ein Besuch auch willkommen gewesen wäre.« Das Zimmer war unverändert. Auf dem Schreibtisch lagen Bücher und Papiere. Der grüne Vorhang vor der Bibliothek war halbseits zugezogen, so dass einige alte Lederbände sichtbar waren. Über den Divan war, wie früher, der Perserteppich gebreitet und etliche gestickte Kopfkissen lagen darauf. An der Wand hingen zwei vergilbte Kupferstiche, die italienische Landschaften darstellten, und Familienporträts in mattgoldenen Rahmen. Das Bild der Schwester hatte seinen Platz, wie früher, auf dem Schreibtisch. Willi erkannte es an Umriss und Rahmen von rückwärts. »Willst du dich nicht setzen?«, fragte Robert Wilram. Willi stand, die Kappe in der Hand, mit umgeschnalltem Säbel, stramm wie zu einer dienstlichen Meldung. Und in einem zu seiner Haltung nicht ganz stimmenden Tone begann er, »die Wahrheit zu sagen, lieber Onkel, ich wäre wahrscheinlich auch heute nicht gekommen, wenn ich nicht, also mit einem Wort, es handelt sich um eine sehr, sehr ernste Angelegenheit.« »Was du nicht sagst«, bemerkte Robert Wilram freundlich, aber ohne besondere Teilnahme. »Für mich wenigstens ernst. Kurz und gut, ohne weitere Umschweife, ich habe eine Dummheit begangen, eine große Dummheit. Ich habe gespielt und habe mehr verspielt, als ich im Vermögen gehabt habe.« »Ah, das ist schon ein bisschen mehr wie eine Dummheit«, sagte der Onkel. »Ein Leichtsinn war's«, bestätigte Willi. »Ein sträflicher Leichtsinn. Ich will nichts beschönigen, aber die Sache steht leider so, wenn ich meine Schuld bis heute Abend 7 Uhr nicht bezahlt habe, bin ich einfach...« Er zuckte die Achseln und hielt inne wie ein trotziges Kind. Robert Wilram schüttelte bedauernd den Kopf, aber er erwiderte nichts. Die Stille im Raum wurde sofort unerträglich, so dass Willi gleich wieder zu reden anfing. Hastig berichtete er sein gestriges Erlebnis. Er sei nach Baden gefahren, um einen kranken Kameraden zu besuchen, sei dort mit anderen Offizieren, guten alten Bekannten, zusammengetroffen und habe sich zu einer Spielpartie verleiten lassen, die anfangs ganz solid, im weiteren Verlauf ohne sein Dazutun in ein wildes Hasard ausgeartet sei. Die Namen der Beteiligten möchte er lieber verschweigen, mit Ausnahme desjenigen, der sein Gläubiger geworden sei, ein Großkaufmann, ein südamerikanischer Konsul, ein gewisser Herr Schnabel, der unglücklicher morgen früh nach Amerika reise und für den Fall, dass die Schuld nicht bis abends beglichen sei, mit der Anzeige ans Regimentskommando gedroht habe. »Du weißt, Onkel, was das zu bedeuten hat«, schloss Willi und ließ sich plötzlich ermüdet auf den Divan nieder. Der Onkel, den Blick über Willi hinweg auf die Wand gerichtet, aber immer noch freundlich, fragte, »um was für einen Betrag handelt es sich denn eigentlich?« Wieder schwankte Willi. Zuerst dachte er doch, die 1.000 Gulden für Bogner dazuzuschlagen, Dann aber war er plötzlich überzeugt, dass gerade der kleine Mehrbetrag den Ausgang in Frage stellen könnte. Und so nannte er nur die Summe, die er für seinen Teil schuldig war. 11.000 Gulden, wiederholte Robert Willram kopfschüttelnd. Und es klang fast ein Ton von Bewunderung mit. »Ich weiß«, erwiderte Willi rasch, »es ist ein kleines Vermögen. Ich versuche auch gar nicht, mich zu rechtfertigen. Es war ein niederträchtiger Leichtsinn. Ich glaube, der erste, gewiss aber der letzte meines Lebens. Und ich kann nichts anderes tun, als dir schwören, Onkel, dass ich in meinem ganzen Leben keine Karte mehr anrühren, dass ich mich bemühen werde, dir durch ein streng solides Leben meine ewige Dankbarkeit zu beweisen. Ja, ich bin bereit, ich erkläre feierlich auf jeden Anspruch für später, der mir etwa durch unsere Verwandtschaft erwachsen könnte, ein für allemal zu verzichten, wenn du nur diesmal, dieses eine Mal, Onkel...« Nachdem Robert Willram bisher immer noch keine innere Bewegung gezeigt hatte, schien er nun allmählich in eine gewisse Unruhe zu geraten. Schon früher hatte er die eine Hand wie abwehrend erhoben, nahm nun die andere zu Hilfe, als wolle er den Neffen durch eine möglichst ausdrucksvolle Geste zum Schweigen bringen, und mit einer ungewohnt hohen, fast schrillen Stimme unterbrach er ihn. »Bedauere sehr, bedauere aufrichtig, ich kann dir beim besten Willen nicht helfen.« Und da Willi den Mund zu einer Erwiderung auftat, »absolut nicht helfen, jedes weitere Wort wäre überflüssig, also bemühe dich nicht weiter.« Und er wandte sich dem Fenster zu. Willi, zuerst wie vor den Kopf geschlagen, besann sich, dass er doch keineswegs hatte hoffen dürfen, den Onkel im ersten Ansturm zu besiegen, und so begann er von neuem. »Ich gebe mich ja keiner Täuschung hin, Onkel, dass meine Bitte eine Unverschämtheit ist, eine Unverschämtheit ohnegleichen. Ich hätte auch nie und nimmer gewagt, an dich heranzutreten, wenn nur die geringste Möglichkeit bestände, das Geld in irgendeiner anderen Weise aufzutreiben. Du musst dich nur in meine Lage versetzen, Onkel. Alles, alles steht für mich auf dem Spiel, nicht nur meine Existenz als Offizier. Was soll ich, was kann ich denn anderes anfangen? Ich habe ja sonst nichts gelernt, ich verstehe nichts weiter. Und ich kann doch überhaupt nicht als weggejagter Offizier. Gerade gestern habe ich zufällig einen früheren Kameraden wieder getroffen, der auch... Nein, nein, lieber eine Kugel vor den Kopf. Sei mir nicht böse, Onkel. Du musst dir das nur vorstellen. Der Vater war Offizier, der Großvater ist als Feldmarschallleutnant gestorben. Um Gottes Willen, es kann doch nicht so mit mir enden. Das wäre doch eine zu harte Strafe für einen leichtsinnigen Streich. Ich bin ja auch kein Gewohnheitsspieler, das weißt du. Ich habe nie Schulden gemacht. Auch im letzten Jahr nicht, wo es mir manchmal recht schwer zusammengegangen ist. Und ich habe mich nie verleiten lassen, obwohl man es mir direkt angetragen hat. Freilich, ein solcher Betrag... Ich glaube doch nicht einmal zu Wucherzinsen könnte ich mir je einen solchen Betrag beschaffen. Und wenn schon, was käme dabei heraus? In einem halben Jahr wäre ich das Doppelte schuldig, in einem Jahr das Zehnfache und genug, Willi. Unterbrach ihn Willram endlich mit noch schrillerer Stimme als vorher. Genug, ich kann dir nicht helfen. Ich möchte ja gern, aber ich kann nicht. Verstehst du? Ich habe selber nichts. Nicht 100 Gulden habe ich im Vermögen, wie du mich da siehst. Da, da! Er riss eine Lade nach der anderen auf, die Schreibtischladen, die Kommodenladen, als wäre es ein Beweis für die Wahrheit seiner Worte, dass dort freilich keinerlei Banknoten oder Münzen zu sehen waren, sondern nur Papiere, Schachteln, Wäsche, allerlei Kram. Und dann warf er auch seine Geldbörse auf den Tisch hin. »Kannst selber nachschauen, Willi. Und wenn du mehr findest als 100 Gulden, so kannst du mich meinetwegen halten, wofür du willst.« Und plötzlich sank er in den Stuhl vor dem Schreibtisch hin und ließ die Arme schwer auf die Platte hinfallen, so dass einige Bogen Papier auf den Fußboden flatterten. Willi hob sie beflissen auf, dann ließ er den Blick durch den Raum schweifen, als müsste er nun doch da oder dort irgendwelche Veränderungen entdecken, die den so unbegreiflich veränderten Verhältnissen des Onkels entsprechen. Aber alles sah genauso aus wie vor 2 oder 3 Jahren, und er fragte sich, ob sich denn wirklich die Dinge so verhalten müssten, wie es der Onkel versicherte. War der sonderbare alte Mann, der ihn vor 2 Jahren so unerwartet, so plötzlich im Stich gelassen hatte, nicht auch imstande, durch eine Lüge, die er durch Komödienspielerei glaubhafter machen wollte, sich vor weiterem Drängen und Flehen des Neffen schützen zu wollen? Wie? Man lebt in einer wohlgehaltenen Wohnung der inneren Stadt mit einer Art von Wirtschafterin, Die schönen Ledereinbände standen wie früher im Bücherschrank, die mattgold gerahmten Bilder hingen noch alle an den Wänden, und der Besitzer all dieser Dinge sollte indes zum Bettler geworden sein? Wo wäre denn sein Vermögen hingekommen im Verlauf dieser letzten 2 oder 3 Jahre? Willi glaubte ihm nicht. Er hatte nicht den geringsten Grund, ihm zu glauben. Und noch weniger Grund hatte er, sich einfach geschlagen zu geben, da er doch in keinem Fall mehr etwas zu verlieren hatte. So entschloss er sich zu einem letzten Versuch, der aber weniger kühn ausfiel, als er sich vorgenommen. Denn mit einem Mal, zu seiner eigenen Verwunderung, zu seiner Beschämung, stand er vor Onkel Robert mit gefalteten Händen da und flehte: »Es geht um mein Leben, Onkel, glaube mir, es geht um mein Leben. Ich bitte dich, ich...« Die Stimme versagte ihm. Einer plötzlichen Eingebung folgend ergriff er die Fotografie der Mutter und hielt sie dem Onkel wie beschwörend entgegen. Der aber, mit leichtem Stirnrunzeln, nahm ihm das Bild sanft aus der Hand, stellte es ruhig auf seinen Platz zurück und leise, durchaus nicht unwillig, bemerkte er: »Deine Mutter hat mit der Sache nichts zu tun. Sie kann dir nicht helfen, so wenig als mir. Wenn ich dir nicht helfen wollte, Willi, brauchte ich ja keine Ausrede. Verpflichtungen, besonders in einem solchen Fall, erkenne ich nicht an. Und meiner Ansicht nach kann man immer noch ein ganz anständiger Mensch sein und werden, auch in Zivil. Die Ehre verliert man auf andere Weise. Aber soweit, dass du das begreifst, kannst du heute noch nicht sein. Und darum sage ich dir noch einmal, hätte ich das Geld, verlass dich drauf, ich würde es dir geben, aber ich hab's nicht. Nichts hab ich. Ich hab mein Vermögen nicht mehr. Ich besitze nur mehr eine Leibrente. Ja, jeden 1. und 15. kriege ich so und so viel ausgezahlt. Und heute, er wies mit einem trüben Lächeln auf die Geldbörse, heute ist der 27. Und da er in Willis Augen plötzlich einen Hoffnungsstrahl erschimmern sah, fügte er gleich hinzu: »Ach, du meinst, auf meine Leibrente könnte ich ein Darlehen aufnehmen? Ja, mein lieber Willi, es kommt eben darauf an, woher man sie hat und unter welchen Bedingungen man sie gekriegt hat. Vielleicht, Onkel, vielleicht wäre es doch möglich. Vielleicht könnten wir gemeinsam...« Robert Willram aber unterbrach ihn heftig: »Nichts ist möglich. Absolut nichts.« Und wie in dumpfer Verzweiflung: »Ich kann dir nicht helfen. Glaub mir. Ich kann nicht.« Und er wandte sich ab. »Also«, erwiderte Willi nach kurzem Besinnen, »da kann ich halt nichts tun, als dich um Verzeihung bitten, dass ich... Adieu, Onkel.« Er war schon an der Tür, als die Stimme Roberts ihn wieder festbannte. »Willi, komm her. Ich will nicht, dass du mich... Ich kann es dir ja sagen. Also kurz und gut, ich habe nämlich mein Vermögen, gar so viel war es ja nicht mehr, meiner Frau überschrieben.«
»Du bist verheiratet?« rief Willi erstaunt aus, und eine neue Hoffnung erglänzte in seinen Augen. »Also wenn deine Frau Gemahlin das Geld hat, dann müsste sich doch ein Modus finden lassen. Ich meine, wenn du deiner Frau Gemahlin sagst, dass es sich...« Robert Willram unterbrach ihn mit einer ungeduldigen Handbewegung. »Gar nichts werde ich ihr sagen. Dring nicht weiter in mich. Wäre alles vergeblich.« Er hielt inne. Willi aber, nicht gewillt, die letzte aufgetauchte Hoffnung gleich wieder aufzugeben, versuchte aufs Neue anzuknüpfen und begann: »Deine Frau Gemahlin lebt wahrscheinlich nicht in Wien.«
»Oh ja, sie lebt in Wien. Aber nicht mit mir zusammen, wie du siehst.«
Maria Becker las aus »Spiel im Morgengrauen« von Arthur Schnitzler. Technik Hans-Peter Strub, Regie Edith Schönenberger, Produktion Schweizer Radio Dieres 1982, Redaktion Claude-Pierre Salmoni. Am nächsten Dienstag muss der junge Leutnant Wilhelm Kaster dann einen sehr bitteren Bittgang machen. Diese Lesung können Sie im Internet nachhören oder Sie dort auch als Podcast abonnieren unter deres2.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf deres2.ch.